www.nischenschlager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenschlager.
Ja, herzlich willkommen zur Folge 123 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst und ich kann dir schon sagen, es wird heute wieder richtig spannend. Denn ich habe heute einen Studiogast, den du vielleicht schon kennst aus anderen Podcast-Episoden von mir. Die Rede ist von Johannes Gosch. Er ist Sportwissenschaftler und er ist Mentaltrainer. Er kümmert sich dass Athletinnen und Athleten im Wettkampf ihre beste Leistung abrufen können. Und genau darüber werden wir uns heute unterhalten. Unter anderem schauen wir uns auch an, wie es sein kann, dass Athletinnen und Athleten, die annähernd dieselbe Leistung bringen können im Training, bei Wettkämpfen aber so unterschiedlich performen. Bei Weltmeisterschaften oder Olympiaden, wie wir sie jetzt hatten, werden ja weltweit die besten Sportlerinnen und Sportler eingeladen, die auch sehr gute Leistungen schon gebracht haben. Aber oft ist es so, dass dann im Wettkampf selbst immer dieselben Namen an den Top 3 Plätzen stehen und andere das Nachsehen haben. Johannes Gosch wird uns erklären, wie es dazu kommt und welche Faktoren dafür maßgeblich sind, dass eben diese Top-Performer immer die Nase vorne haben. Bevor wir uns aber ganz tief mit dieser Sache auseinandersetzen, habe ich noch einen Veranstaltungstipp für dich. Vor allem wird bei dieser Veranstaltung auch Johannes dabei sein mit dem Thema mentale Stärke im Sport, um dich dabei zu unterstützen, deine beste Leistung zu bringen. Ja, die besagte Veranstaltung findet von Freitag, den 20. bis Sonntag, dem 22. September im Bundessport- und Freizeitzentrum Farkasee statt. Die Rede ist von der BSPA Trainer Convention, wo du 13 Stunden Fortbildung in nur 3 Tagen konsumieren kannst. Es beginnt am Freitagabend mit einem Online-Vortrag über 3 Stunden von dem Schweizer Ernährungswissenschaftler und Ernährungsdiagnostiker Jörg Hösli, den du ja schon aus einem Interview in diesem Podcast kennst. Er stellt in seinem innovativen Kurs das neu entwickelte psychophysiologische Interaktionsmodell vor, das den Einfluss der Psyche auf physiologische Prozesse im Kontext von Ernährung und Training untersucht. Und dieses Modell bietet eine einzigartige Perspektive auf diese Wechselwirkungen zwischen der Psyche eines Individuums, seinen mentalen Bedürfnissen, aber auch für seine physiologischen Kapazitäten seines Körpers. Da sind wir schon sehr gespannt darauf. Am Samstag geht es dann im Bundessportzentrum am Farkasee weiter ab 9 Uhr mit Stefanie Blieschnecker und einer Keynote über Regenerationsmanagement im Spitzensport. Sie betreut ja über das Olympiazentrum Kärnten Sportlerinnen und Sportler aus verschiedensten Disziplinen und coacht sie, dass sie richtig regenerieren können zwischen ihren Bewerben und zwischen ihren Trainings. Danach gibt es mit ihr noch einen Workshop zum Thema Physiotaping im Sport. Einen weiteren Workshop macht auch Lukas Kitzberger von der Löwenherz Fitness Company. Er gibt einen praktischen Einblick auf die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des Krafttrainings für den Unterkörper und das gleich mit Gewichten, also direkt am Athleten und an der Athletin. Außerdem ist dabei auch vom Olympiazentrum Kärnten Andreas Slamanik mit dem Thema Basics der Neuroathletik, wo er Grundlagen zum Neuroathletiktraining näher beleuchtet und verschiedene visuelle, vestibuläre und taktile Systeme mit praktischen Übungen unterstützt und trainiert. Ja, und einen Workshop, den hat eben auch Johannes Gosch zum Thema mentale Skills in Bewegung. Was da genau passiert, das erklärt er dann im Interview selber. Und am Sonntag, der steht dann ganz im Zeichen vom Krafttraining für Ausdauer- und Teamsportarten mit Lukas Kitzberger von der Löwenherz Fitness Company. Er gibt einen Überblick über neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum Krafttraining in Ausdauer- und Mannschaftssportarten. Und das Ziel ist, mit einem Blick auf die oft unterschätzten Aspekte des Krafttrainings, dass man aufzeigt, wie nicht nur die Muskulatur gestärkt wird, sondern dass es auch zur Verbesserung im Ausdauer, in der Sprintfähigkeit beiträgt und aber auch gleichzeitig das Verletzungsrisiko reduziert. Ja, also ein dichtes, breites und höchst interessantes Programm mit international arbeitenden Referenten. Und wenn du jetzt noch dabei sein möchtest, dann die gute Nachricht, es gibt noch Restkarten. Schau auf bewegungsakademie.at, dort findest du alle Infos und auch den Link zu den letzten Tickets, die es noch gibt. Ich freue mich, wenn wir uns am 20. bis 22. am Farkasee treffen und gemeinsam eine hochkarätige Fortbildung genießen können. Ja, ich freue mich schon extrem auf diese Fortbildung. In nicht einmal einem Monat wird sie ja schon starten. Aber Johannes Gosch hat inzwischen schon vor dem Mikrofon Platz gefunden und ich möchte dich jetzt, Johannes, einmal herzlich begrüßen. Danke, dass du da bist. Servus.
Ja, servus, Erich.
Du sitzt ja in Teneriffa und genießt gerade deinen Urlaub. Ja, wie geht's dir auf der Insel?
Ja, das ist eine sehr feine Location da.
Ja, die fleißigen Hörerinnen und Hörer, die kennen dich bereits. Wir haben ja schon zwei Podcast-Episoden aufgenommen, allerdings schon etwas länger her. Die eine war 2019 mit neuen Wachstumsfaktoren für deine mentale Stärke und die zweite war dann 2020. Da hast du einen Yoga-Kurs erstellt, einen Online-Kurs und über den haben wir uns auch unterhalten in einem Interview in diesem Podcast.
Ja, genau. Da waren wir sehr fleißig tätig und haben das, denke ich, gut aufgestellt, dass die Hörerinnen und Hörer oder in dem Fall die Seherinnen und Seher dann da auch aktiv was tun können von zu Hause aus.
Ja, die Rückmeldungen damals waren ja auch sehr gut zu diesem Videokurs und zu allem, was wir damals gemacht haben, als die Ausgangsbeschränkungen an der Tagesordnung waren und wo wir uns selbstständig kümmern mussten um ein wenig Bewegung. Aber lass uns jetzt in das Thema mentale Stärke eintauchen. Du beschäftigst dich hier schon seit über 2 Jahrzehnten mit dem Thema. Wie kam es denn eigentlich dazu und warum ist das Thema denn so interessant für dich?
Wenn man es ganz genau nimmt, ist es schon länger her. Das war schon vor 35 Jahren, wo ich durch eine persönliche Krise zum Mentaltraining gekommen bin. Das waren so zwei Bücher, die mich sehr da beeinflusst haben, positiv. Das war Hans Schellbach, damals ein Deutscher, Der neue Weg, oder eine ganz lustige Geschichte, auch der Jock Kirschner damals, der hat da so Lebenshilfebücher geschrieben. Eines davon war Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. Also die haben mich da sehr, sehr positiv beeinflusst, wieder auf den Weg zu kommen und dann natürlich auch über das mentale Training dann etwas Sinnvolles im Leben noch zu machen. Ich habe ja beruflich, hatte ich bis dorthin einige Stationen schon absolviert, aber noch jetzt bildungsmäßig noch nicht das sozusagen mein Ziel erreicht, ein Studium zu absolvieren. Und da bin ich auf das Sportstudium gekommen. Und während des Sportstudiums dann immer mehr sozusagen ist dieser psychologische Aspekt zu tragen gekommen. So dass ich mich spezialisiert habe und eben mit der Sportpsychologie begonnen habe.
Die haben uns ja auch auf der Uni kennengelernt. Und was du jetzt gesagt hast, ist es ja wirklich oft so, dass gerade Krisenzeiten dazu beitragen, dass man Themen findet, die einem wirklich wichtig sind und die man dann auch oft ein Leben lang beibehält.
Ja, das hat sich so ergeben auch, dass ich beruflich war Exekutivbeamter 20 Jahre lang und war dort auch in der Ausrüstungsstelle und habe so einen Waffenwartkurs gemacht und habe damals schon gesehen, dass ich gut schießen kann. Und das hat mich halt immer mehr interessiert, fasziniert, habe dann mit dem Sportschießen angefangen auch und habe eben gesehen, dass gerade beim Sportschießen diese mentale Komponente eine große Rolle spielt. Die Konzentrationsfähigkeit, die Feinmotorik und so weiter. Und das hat mich dann schlussendlich dorthin gebracht.
Du coachst ja auch einige Sportschützen sehr erfolgreich. Kannst du uns da einige Beispiele nennen?
Genau, das ist meine Hauptzielgruppe. Also grundsätzlich sind es einmal Einzelsportarten und die Kategorie Präzisionssportarten. Und darunter fallen auch die Sportschützen, weil ich eben selber Sportschütze war und selber eben Schießtrainer war und Schießleiter war. Ist klar, dass ich eben in diesem Bereich dann da eben verstärkt tätig bin. Ich habe aber auch Wasserspringer, Golfer, Stockschützen, Stockschützinnen betreut schon. Auch Fußballer, Leichtathleten, also das ist auch, da grase ich ein bisschen raus auch, aber Präzisionssportarten sind sozusagen meine Spezialdisziplin oder ist mein Spezialgebiet.
Du hast ja auch richtig erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler auch, die ja dann auch bei Olympia waren. Erzähl uns davon bitte.
Genau, also es waren jetzt 4 Olympiateilnahmen. Der erste war 2012 in London, wo ein Sportschütze, also ein Wurfscheibenschütze da dabei war. Dann 2016, das war sowieso ganz was Besonderes. Da hat dieses mentale Training besonders gefruchtet, weil da mein Schützling sozusagen da sich mit dem besten Skischützen gematcht hat beim Weltcup. Und das war so spannend, das war ein Stechen. Ja, bis zum Schluss dann sozusagen, da war er gleich auf und hat dort neben den 2. Platz in diesem Weltcup belegt und damit auch einen Quotenplatz. Und das war wirklich, das war genau diese mentale Stärke, an dem wir gearbeitet haben, hat dort die Rolle gespielt. Also das war für mich so schön zu beobachten, wie der das umgesetzt hat auch und eben dann sich qualifiziert hat für Olympia 2016 in Rio. Und jetzt die letzten 2 Teilnahmen, das war auch ein Sportler, den ich schon als ganz, ganz jungen Schützen da kennengelernt habe und damals betreut habe, so in Workshops. Und der dann vor ein paar Jahren, dann eben vor Tokio, also 2 Jahren vor Tokio, eben gesagt, er möchte wieder einsteigen, obwohl er schon seine Karriere beendet hat und hat es an die Spitze geschafft, an die Weltspitze. Er hat jetzt 2-mal bei Olympia teilgenommen und war heuer sogar schon in der Weltrangliste Nummer 1. Und das muss man mal erreichen. Also du brauchst schon konstante Ergebnisse und das hat er erreicht. Und das ist wirklich fein, ja.
Ja, das ist gut, wenn man dann auch die Erfolge des Coachings ernten kann, sei es bei deinen Athletinnen bei Olympia, aber auch wie in deinem Fall in privaten Situationen oder in Krisensituationen. Ja. Jetzt zeigen sportwissenschaftliche Untersuchungen, dass es weltweit sehr viele, also da ist die Zahl so von 100, mehreren 100 Sportlerinnen gibt, pro Sportler, die in etwa gleichermaßen leistungsfähig sind. Die Frage ist jetzt, warum gewinnen regelmäßig eine Handvoll von Sportlern die Bewerbe und die Wettkämpfe und andere sind eben nur im Training gut? Liegt da der Schlüssel wirklich im Kopf?
Ich würde sagen, jein. Sind so viele Faktoren, die da mitspielen. Die Psyche ist sicher ein großer Faktor. Es hängt auch von der Persönlichkeit des Sportlers ab und natürlich von der Sportart und vom Anforderungsprofil. Es gibt zum Beispiel, ich weiß es beim Skifahren ist es so, um Namen zu nennen, der Marcel Hirscher, für den war das einfach irgendwie selbstverständlich, dass er mental stark war und der hat keinen Mentalcoach gebraucht. Und der Marie Schild, die hat also da regelmäßig, wirklich ständig über die Jahre hindurch, wo sie erfolgreich war, einen Sportpsychologen an der Seite gehabt. Also ganz unterschiedlich, es sind so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, wie gut, dass man trainiert, also wie man körperlich, wie die Konstitution ist, wie das Umfeld dann auch da unterstützt, die Ernährung, die Erholung, Regenerationsfähigkeit und. Also auch das Glück spielt da auch mit, ja, dass man gerade Tag X sozusagen da, das, wo alles zusammenpasst und man dann sozusagen da erfolgreich ist, am Stockhall steht oder gewinnt oder wie auch immer.
Ja, das sagen auch immer alle Erstplatzierten. Es muss alles passen. Man muss gut trainiert haben natürlich, aber es kommt dann auch das Glück dazu und dann noch die ganzen Rahmenbedingungen, die müssen dann natürlich auch passen. Wenn alles stimmt, dann kann man Top-Platzierungen machen. Jetzt eine Frage an dich noch einmal. Ein Spitzensportler, ist der dann mental gut oder schulst du den, dass er wirklich am Tag X am Wettkampf 100% seiner Leistung abrufen kann? Ist das sein Ziel oder ist es das Ziel vielmehr, dass man sagt, ich habe super trainiert, ich bin super vorbereitet, selbst wenn ich heute nur 98-97% meiner besten Leistung zeigen kann, bin ich auf jeden Fall vorne mit dabei und ich kann mitreden um die Top-Platzierungen. Wie ist da deine Einschätzung?
Es hängt von den Wettkämpfen ab. Wenn es ein nationaler Wettkampf ist, dann kann man es sich leisten, mal nicht 100% zu geben oder voll dabei zu sein. International ist es, würde ich sagen, fast unmöglich. Also das heißt, da ist die Dichte so groß und da können, ich weiß es jetzt aus dem Bereich Sportschießen, da können 30 Sportschützinnen und Sportschützen können dort gewinnen. Das heißt, es muss da wirklich alles zusammenpassen. Da musst du 100%ig geben. Der Clou an der Sache ist, dass man das nicht sozusagen da vom Verstand her jetzt da erzwingen kann. Ich kann nicht sagen, so, jetzt gebe ich da 100% und dann ist die Leistung bar, sondern ich muss es einfach geschehen lassen. Wenn ich gut trainiert habe und dann eben das Vertrauen habe, dass an dem Tag alles passen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich da auch vorne dabei sein wäre und gewinnen wäre. Aber ich kann es schwer zwingen. Natürlich hängt es von der Sportart auch ab. Es gibt ja so viele Disziplinen und die ein unterschiedliches Anforderungsprofil haben. Wenn man jetzt denkt, in den technischen Disziplinen spielt was anderes eine Rolle, als wie wenn ich jetzt einen 100-Meter-Lauf mache, ja, und dort eben einfach die perfekte Leistung abrufe. Und im Triathlon ist wieder was anderes ausschlaggebend wie beim Zehnkampf und so weiter. Also das heißt, man muss sich das wirklich genau anschauen, was ist das Anforderungsprofil und dass das alles zusammenpasst an dem Tag. Ja, und das Glück gehört auch dazu. Das haben wir schon ein paar Mal besprochen, auch in der Sportpsychologie. Es ist so 2-3% oder 5%, wenn man so das irgendwie ausdrücken möchte, spielt das Glück auch eine Rolle. Also das heißt, viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Man trainiert jahrelang hin auf diese Wettkämpfe und schaut, dass man das Ganze präzise macht, dass man gute Trainings vollzieht, dass man klare Ziele hat und dann schaut man, ob es aufgeht oder nicht aufgeht.
Das Thema ist ja immer, High-Performance zu liefern. Und dazu gehört als Voraussetzung natürlich ein dementsprechendes Mindset, damit man eben diese 100% abrufen kann. Wie trainierst du jetzt deine Athletinnen und Athleten, dass sie dieses Mindset bekommen und dass sie dann am Wettkampf Tag X richtig gut performen? Gibt es da Strategien von dir, die du empfehlen kannst?
Ja, ich war jetzt sehr zurückhaltend sozusagen da, um diesen Faktor Psyche oder mentale Stärke da hervorzuheben. Natürlich, wenn man in diesem Bereich tätig ist, dann erachtet man das als sehr wichtig. Und bin da aber zurückhaltend, aber trotzdem umgekehrt wieder sage, es spielt sich alles im Kopf ab. Und wenn irgendwas beginnt, dann ist es im Kopf. Wenn etwas die Bewegung beeinflusst, dann ist es der Kopf. Das sind die Emotionen, dann sozusagen die Steuerung, auch die sozusagen von den sensorischen und motorischen Zentren ausgeht. Also der Kopf spielt, wenn man so will, die entscheidende Rolle. Und jetzt gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wo man ansetzen kann. Das Wichtigste ist für mich immer, dass man gut trainiert, dass man langfristig, dass man gute Trainerinnen und Trainer hat, die einen gut unterstützen und dass man halt schaut, wie kann man sein Potenzial bestmöglich ausschöpfen. Das ist immer das Erste. Und dann natürlich ist es für mich wichtig, wenn man das nicht irgendwie von zu Hause mitbekommen hat, dass man auch mental trainiert. dass man sich gut fokussieren kann, dass man klare Ziele formulieren kann, dass man auch für die Entspannung sorgt, Entspannungsübungen mit einbezieht und eben so sich die mentalen Faktoren anschaut, die sozusagen die Sportart ausmachen und das dann auch entsprechend trainiert.
Bleiben wir vielleicht bei den Sportschützen. Was sind denn da die wichtigsten Faktoren, die du trainierst, damit die Athletinnen und Athleten am Wettkampftag ihre Bestleistung abrufen können?
Das ist einmal die Technik, dass sozusagen das Sportgerät passt. Das muss wirklich exakt angepasst sein, weil jeder hat ja eine andere Anatomie, zum Beispiel vom Griff her, also dass das einmal optimal passt. Dann spielt ja beim Sportschießen das Sehen eine große Rolle, dass auch die Visierenrichtung, dass das alles passt, an das Auge angepasst ist. Dann geht es darum, ein gutes Körperbewegungsgefühl aufzubauen, weil diese Nullstellung, die muss hundertprozentig passen. Und das ist interessant, wie viele Stunden der Sportschützen, der Sportschützinnen da aufwenden, dass dieses Körpergefühl passt.
Kannst du das kurz erklären, was die Nullstellung ist?
Ja, das heißt, man steht so hin am Platz, dass wenn man jetzt blind sozusagen das Sportgerät sozusagen in Richtung Ziel bringt, dass man genau dann in der Mitte ist, dass man genau ausgerichtet ist, ohne dass man sich sozusagen visuell ausrichten zu müssen. Also man steht dort hin, schließt die Augen und stellt sie dann so hin und richtet sozusagen dann das Sportgerät hoch, fährt in das Ziel hinein und ist sozusagen genau dort am Punkt.
Und das ist, ja. Und dann macht man erst die Augen auf.
Dann macht man erst die Augen auf und schaut, ob man da richtig liegt, ja. Und das ist, ist ganz wichtig. Das ist, weil es eben um tausendstel Millimeter geht, wenn man so möchte, da. Weil ihre kleinste Abweichung spielt schon eine große, große Rolle. Man muss sich das vorstellen, beim Luftgewehrschießen 10 Meter ist der Zehner vorne so groß wie ein Stecknadelkopf. Und es genügt nicht nur, diesen Zehner sozusagen anzureißen, zu treffen, sondern in dem Bereich geht es nur mehr um Zehntel, in der Zehntelwertung. Also ein zentraler Treffer ist 10,9. Und wenn man diesen Zehner anreißen würde, ist es 10,0. Und es genügt heutzutage nicht mehr, das nur anzureißen oder 10,2, 10,3 zu schießen. Man braucht einen Schnitt von 10,5, 10,6, um überhaupt vorne dabei zu sein.
Bei wie vielen Schüssen muss man diesen Schnittwert erreichen?
Schießen 60 Schüsse, genau. Und die kann man dann in der Wertung, also man muss da, um spitze zu sein, 630 sozusagen Ringe schießen. Ja, weil eben diese 10,9-Wertung, es ist eben ein Volltreffer und man kommt dann auf über 630 Ringe.
Ja. Also das Anforderungsprofil ist extrem hoch.
Ja, ist extrem, extrem hoch und das ist genau auch, was du angesprochen hast, diese Dichte. Also es können weltweit können 100 Schützen können das erreichen. Jetzt, ja, das ist, diese Trennschärfe ist oft schon so schwer irgendwie da auszumachen. Da gehören so viele Dinge dazu. Und mein Schütze, der jetzt bei Olympia dabei war, hat gesagt, also der Erste geworden ist, dieser Chinese, der hat fast irgendwie für ihn autistische Züge gehabt, der war irgendwie so abwesend, der war nur bei sich. Also das war ganz, ganz komisch irgendwie, ja, was der sozusagen da für Außenperformance geliefert hat.
Ja, der war aber auch extrem erfolgreich, hat vielleicht alles ausgeblendet.
Ja, ja.
Bis auf sein Gewehr, auf die Kugel und sich selbst. Wir waren bei den Faktoren für mentale Stärke. Gibt es jetzt weitere Faktoren, die du noch nennen kannst?
Ja, die Konzentrationsfähigkeit, die Selbstregulierungsfähigkeit. Also du kannst das kaum leisten, dass du da einen zu hohen Puls hast. Dass du nervös bist, also du musst wirklich eine innere Ruhe entwickeln und aus dieser inneren Ruhe heraus deinen Rhythmus finden und da eben Schuss für Schuss abgeben und so im Flow zu sein. Also diese Konzentrationsfähigkeit, diese Fokussierungsfähigkeit, diese innere Ruhe, diese Achtsamkeit ist ganz, ganz, ganz ein wichtiger Faktor beim Sportschießen.
Ja, besonders bei Bewerben ist es ja so, dass viele Sportlerinnen viel zu erregt sind, um eine Top-Leistung zu bringen. Wir wissen das aus Studien, dass es einen Sweet Spot gibt bei der Erregung. Also wenn man zu minder motiviert und erregt ist, dann hat das keine positiven Auswirkungen auf die Leistung. Aber wenn man zu hoch erregt ist, also zu nervös, dann hat das auch eine negative Auswirkung. Das heißt, die Regulationsfähigkeit für die Erregtheit, wenn man so will, die muss eigentlich vorhanden sein, damit man gute Leistung bringen kann. Und die kann man sicher mental auch ein wenig trainieren.
Ja, genau. Und das Spannende ist, wenn man jetzt jüngere Nachwuchssportler hat, dann sind es eben mentale Basisfähigkeiten, die man entwickelt. Eben, wie gesagt, seine Aufmerksamkeit steuern zu können, das sozusagen innerlich das so zu regulieren, dass nicht zu viel Adrenalin erzeugt wird, aber auch nicht zu wenig. Eher, bei den Jüngeren ist eher ein Problem, dass zu viel erzeugt wird, dass man zu nervös ist und dass man irgendwie diese Nervosität bekämpfen möchte und es funktioniert schon gar nicht und dann setzt man sich selber unter Druck oder es beginnen dann Zweifel und dann kommt man schon gar nicht mehr in die Zammern und ist nicht mehr in dem Gefühl drinnen, dass man optimale Leistung bringen kann.
Diesen idealen Leistungszustand, von dem man immer wieder liest, der auch abgekürzt wird mit ILZ, gibt es den eigentlich und wie würdest du ihn beschreiben? Wann merkt man, dass man diesen innehat?
Ja, den gibt's, wird auch umschrieben als Flow-Zustand. Das heißt, man ist im Wettkampf und kriegt gar nichts mehr mit, was rundherum passiert.
So wie der Chinese, ne?
Ja, genau. Man geht in der Bewegung auf oder in dem, was man dort tut. Und man bringt seine optimale Leistung. Also man ist da einfach vorne dabei, es läuft alles, man braucht nicht nachdenken. Wenn man zum Nachdenken anfangen muss, dann passt was nicht und dann ist man schon draußen. Und man kann diesen Flow-Zustand, kann man nicht erzwingen, das ist ja wirklich paradox. Man kann nicht sagen, so jetzt möchte ich diesen Flow-Zustand erleben, sondern man kann nur hinarbeiten, man kann nur schauen, dass man sich möglichst gut reguliert, dass man gut trainiert, dass man mit einer super Einstellung in den Wettkampf geht, dass die Tagesverfassung passt, dass man einfach frei ist von Druck und von allem. Und wenn das gelingt und wenn man dann diesen Flow-Zustand erlebt, das ist ein wunderbarer Zustand. Das ist, kann man schwer beschreiben. Es gelingt einfach alles. Man kann unter schwierigsten Bedingungen seine Leistung abrufen. Denk da jetzt nur an den Marcel Hirscher, der da mal bei den schwierigsten Slalomhängern dort eben eine Wahnsinnsfahrt hingelegt hat. Und der selber gesagt hat, das ist wie alles von alleine gelaufen, man hat nicht nachdenken müssen. Und wenn das passiert, dann ist das eine feine Sache. Oder so wie bei meinem Schützen, der sich dann für Olympia, für Rio qualifiziert hat, eben mit den besten Schützen sich dort gematcht hat und wo er auch im Flow war. Das heißt, die waren dann im Stechen, man hat dort im Stechen 10 Schüsse, also da geht es um den ersten Platz und die haben noch einige Schüsse drüber hinaus, also noch diesen 10 Schüssen noch gebraucht, bis dann sozusagen mein Schütze dann einfach einen Fehlschuss gehabt hat. Aber das war Wahnsinn, ja, der war voll im Flow und er hat ja selber gesagt, er hat nicht nachdenken müssen, da ist einfach ein Schuss nach dem anderen, ist ja dort einfach gelaufen.
Ich lasse es geschehen. Das hört man so oft von Sportlern, die in diesem Flow-Zustand waren, dass sie einfach nicht nachgedacht haben, sondern dass sie es einfach geschehen haben lassen.
Genau. Da muss man aber viel trainieren, dass man so weit kommt. Ja. Nicht nur körperlich, sondern auch mental. Das ist einfach, dass man gedankenfrei an die Sache rangehen kann.
Ich habe jetzt kürzlich gelesen in einem Artikel, da hat man die Sportpsychologin von der Sporthochschule Köln interviewt, nämlich Janine Ollert, und sie sagt, es schaffen nur ca. 30% aller Sportlerinnen und Sportler schaffen es, in einem Wettkampf ihre Leistung zu bringen, die sie im Training regelmäßig zeigen. Wie deiner Meinung nach kann das der Fall sein? Also ich denke mal, für Spitzensportler, die eigentlich nichts anderes zu tun haben, als dass sie auf einem Wettkampf hintrainieren, dass es nicht einmal ein Drittel schafft, das dann auch im Wettkampf abzurufen.
Ja, du hast das schon angesprochen, auch diese Dichte vorne ist da so groß auch. Und da ist es klar, wenn 30 dort gewinnen können, es gibt nur in seltensten Fällen gibt es Ausnahmeathleten, wo es fast klar ist, dass er dort gewinnt. So ein typisches Beispiel ist jetzt der Stabhochspringer, der da ferner liefen, als einsame Spitze war. Aber ansonsten, wenn man das 100-Meter-Finale angeschaut hat, wie dicht das die beieinander waren, ja, also die ersten sechs, ja, das ist tausendste Sekunden, dass man sich das vorstellt, also beim 100-Meter-Lauf entscheiden, das ist gigantisch, ja. Und das ist so, die Dichte ist groß, ja, und es muss einfach an dem Tag alles zusammenpassen. Man muss halt einfach auch die körperlichen Voraussetzungen haben, die Psyche muss stimmen, man muss im optimalen Leistungszustand sein, es muss halt einfach alles aufgehen, und dann kann ich gewinnen. Und das kann ich nicht erzwingen. Man hat es ja beim Österreicher gesehen, beim Skispringer, beim Schlierenzauer, der da Spitze war, eine Zeit lang, und alles gewonnen hat, und irgendwann ist dann der Faden gerissen, und es ist einfach nichts mehr gegangen, und ich hatte es nie mehr geschafft, da zurückzukommen, in diesen Flow-Zustand zu kommen.
Ich glaube, gerade das Skispringen, das ist ein ganz spezieller Fall der Sportdisziplinen. Da ist es einerseits ganz spezifisch, dieses Gefühl aufzubauen und dann auch lange Zeit zu halten, diesen Flow-Zustand, diesen idealen Leistungszustand. Und vor allem, das kann auch durch verschiedenste Bedingungen sofort wieder weg sein. Das kann eine Materialänderung sein, das kann eine Kleinigkeit am Anzug sein oder vielleicht auch nur im Kopf sein.
Genau, was auch bei meinem Sportler war jetzt da so irgendwie dieses Reifen auch als Sportler. Zuerst, man will unbedingt gewinnen, man matcht sie, ja, aber wie ist man sozial drauf, ja, oder er ist Familienvater, ja, welche Rolle spielt die Familie? Und wenn man da irgendwie so seinen Weg gefunden hat, da stabil ist, spielt das auch eine große Rolle. Das war für ihn ein wichtiger Rückhalt, die Familie, dass da alles passt, ja, und dass er auch seine Einstellung verändert hat. Das war ganz spannend auch, weil zuerst denkst irgendwie eher egoistisch und sagst, ich will gewinnen, ich will der Beste werden, und dann irgendwann einmal freust dich auch immer mehr für andere und du wächst irgendwie sozusagen da auch menschlich, und das spielt dann auch eine große Rolle bei einigen Sportlern. Wie man dann menschlich drauf ist auch, und das muss einfach stimmig sein. Dieses Kohärenzgefühl, dieses Stimmigkeitsgefühl ist im Sport auch wichtig. Dass diese Faktoren, die da eben zusammenspielen, dass die auch zusammenpassen.
Ich glaube, unterm Strich kann man sagen, so wie ich das jetzt aus all deinen Schilderungen verstehe, dass man eine sehr gute Persönlichkeitsstruktur und sehr gefestigt sein muss, und das aber in allen Ebenen. Also einerseits natürlich hinsichtlich zu seinem Sport, dass man auf seine eigene Leistung vertraut, aber auch im familiären Bereich und ja, auch vielleicht im Karrierebereich, nicht, dass man sagt, was ist, wenn jetzt irgendeine Verletzung passiert, bin ich dann auch noch stabil oder falle ich dann in ein großes Loch rein? Also, dass da immer so auch Plan B gibt für gewisse Szenarien.
Genau, dass man das ganzheitlich sieht auch, das ist auch eine Aufgabe von uns, immer wieder die Sportlerinnen und Sportler da hinzuweisen, dass es auch andere Dinge gibt im Leben, die wichtig sind. Dass die Gesundheit natürlich eine große Rolle spielt, dass es auch ein Leben danach gibt, nach dem Leistungssport, das ist auch ganz wichtig, dass man auch da eine gute Mischung findet, eine gute Abstimmung für sich findet, weil man ja wirklich sein Leben da über Jahre hin dem ganzen Sport widmet und unterordnet und auf vieles verzichten muss. Das gehört einfach im Spitzensport dazu. Und das ist auch immer wieder die Diskrepanz, die man da wiederfindet, wie weit man sozusagen sein Leben sonst aufgibt, um sozusagen dort ein, ja, Erster zu werden, um eben international Spitze zu werden. Und das ist nicht ohne. Also das ist wirklich eine teilweise eine Gratwanderung. Und man muss das auch manchmal mit seinem Gewissen da auch vereinbaren können, auch als Betreuer. Weil es hat schon genug Beispiele gegeben, wo man einfach Sportler verheizt hat, weil eben Betreuer gesehen haben, ah, da ist Potenzial da und die können jetzt und so weiter. Und dann hat man so viel Druck gemacht, dass natürlich die psychische Gesundheit auch darunter gelitten hat. Und dann gibt es auch diese Überlastung. Es gibt auch im Sport, Spitzensport, Burnout, es gibt Depressionen. Also das heißt, du hast dort auch die ganze Bandbreite, also wie es das im Alltag, im Berufsleben hast. Also da muss man auch vorsichtig sein, dass man da nicht irgendwie übertreibt, überzieht.
Sportler sind ja auch bekannt dafür, mit Schmerzen besser umzugehen. Und dabei meine ich nicht einmal die körperlichen Schmerzen, die sich durch Verletzungen oder die durch ein Übertraining passieren, sondern ich meine da auch mentale Schmerzen. Das kann sich zum Beispiel äußern bei einem Sportler, dass man noch bereit ist, ein zusätzliches Training einzuschieben, weil es wichtig ist für den Wettkampf, obwohl man eigentlich schon was anderes machen würde, bei einem oder mit Belastungen auch besser umgeht. Ja. In der Wirtschaft könnte es sein, dass ich noch eine Stunde anhänge, weil eben ein wichtiges Projekt noch abgeschlossen werden muss und weil es einfach notwendig ist. Und diesen mentalen Schmerz, dass man einfach noch einmal durchbeißen muss, auch wenn man schon genug gemacht hat und wenn es eine Überstunde ist, die Bereitschaft, diese Extra-Runde noch zu gehen, dass das bei Sportlern einfach besser ausgebildet ist, einfach die Bereitschaft dazu besser ausgeprägt ist.
Ja, da bin ich voll bei dir, weil ich denke, wenn man jetzt Leistungssport betreibt oder Spitzensport betreibt, man muss ja irgendwie den Sinn dahinter sehen. Man kann nur sagen, wenn Sportler irgendwie verheizt oder die verletzen sich oder tragen irgendwelche Schäden nach sich, das ist ja nur ein Bereich, eine Facette. Aber das, was du angesprochen hast, dass man sich überwinden kann, dass man klare Ziele setzen kann, dass man dabei bleibt, dass man sich fokussieren kann, dass man sich gut regulieren kann, dass man jetzt mit mentalen Techniken sozusagen, die man da einsetzt, dass man da auch ein Werkzeug sich erarbeitet, das man auch im Leben dann umsetzen kann. Das ist ja das Feine, diese Visualisierungsfähigkeit, die Fokussierung, das achtsame Umgehen mit sich, mit dem Körper. Und das sind viele Faktoren, die Sportlerinnen und Sportler dann ins Leben mitnehmen. Und wenn dieser Transfer gelingt, dann denke ich, ist auch eine hohe Lebensqualität außerhalb dann für die Sportlerinnen und Sportler möglich. Und das ist ja der große der Benefit, den du angesprochen hast.
Du zeigst ja vielen Sportlern, Coaches, Trainerinnen, Trainern, wie du mentale Stärke generieren kannst für den Sport, auch für den Alltag, für den Job. Und eine solche Möglichkeit ist die BSBA Trainer Convention, die nicht einmal mehr einen Monat am schönen Farkassee über die Bühne geht. Du hast dann auch einen Workshop in dieser dreitägigen Veranstaltung. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch kurz erklären, was da so in deinem Workshop passieren wird?
Ja, nachdem das ja ein Workshop ist, Workshop heißt ja, dass man dort arbeitet, möchte ich dort wirklich anhand von unterschiedlichen Beispielen zeigen, wie man da auch das Mentale, also die Kopfarbeit sozusagen da, dann hautnah erleben kann. Ein Beispiel ist, ich werde dort eine virtuelle Brille mit haben und mit dieser virtuellen Brille werden wir einige Übungen machen auch. Das ist für mich faszinierend. Wenn man weiß, da wird dann was vorgegaukelt, dass das trotzdem so massiv auf den Körper einwirkt. Da ist zum Beispiel eine Übung dabei, da fährt man in den 40. Stock eines Hochhauses und dann geht die Tür auf und man geht über so einen Balken, schmalen Balken, geht man dann hinaus und es geht dort links und rechts 100 Meter runter.
Virtuell aber jetzt, ne?
Genau, virtuell, ja. Und ich denke, welchen Einfluss das so eine Übung hat auf den Körper. Man geht da nicht so locker raus, obwohl man weiß, da ist der Boden unter den Füßen, da ist nichts. Trotzdem, durch dieses Bild, das da vorgegeben wird, reagiert der Körper. Und da sieht man eigentlich, wie dieses Vorstellungsvermögen, welche Rolle das spielt. Mit solchen Übungen möchte ich dort zeigen, wie weit der Kopf sozusagen da Einfluss nimmt. Und dass man das wirklich hautnah dort erleben kann. Und dann einfach diesen mentalen Faktor einfach mehr Gewicht gibt auch in seinem Training.
Ja, super. Und da arbeitest du auch mit digital, also mit Technik, aber auch wahrscheinlich mit Übungen ohne Technik.
Genau. Wir haben da unterschiedliche Übungen vor auch. Da gibt es zum Beispiel ein neues Kartenset, 9 Mindsteps, mit dem man auch super arbeiten kann. Da musst du voll dabei sein, weil du hast dort zwei, drei Aufgaben, die du parallel erledigen musst, und da musst du voll dabei sein, und da, sonst funktioniert das nicht. Und das ist einfach auch, da wird der Kopf wirklich da sehr, sehr intensiv gefordert auf unterschiedlichsten Ebenen.
Ja, das ist eine Übungssammlung mit über 200 Übungen, wo kognitive Aufgaben mit motorischen Aufgaben kombiniert werden und die man dann in verschiedenen Ausführungsgraden oder mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden und Ausführungsvarianten dann auch machen kann, auch in Gruppen machen kann. Und das ist ein tolles Training natürlich. Ja, Johannes, das war ein sehr guter Überblick. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich freue mich schon riesig auf die BSBA Trainer Convention. Und ja, ich hoffe, viele Hörerinnen und Hörer sind dabei. Wie gesagt, auf bewegungsakademie.at gibt es die Infos dazu, und es gibt auch noch Restkarten, falls sich jemand entscheidet und dabei sein möchte.
Ja, lieber Erich, ich freue mich auch, dass ich da dieses Interview geben durfte, und vor allem auch, was du da sozusagen leistest in dem Bereich, ist gigantisch. Ich darf dir nur herzlich gratulieren, dass du das magst, auch diese Podcasts aufnimmst zu diesen interessanten, unterschiedlichsten Themen auch. Und auch danke für die Organisation der Trainer Convention. Ist einfach toll, was du magst. Danke noch einmal herzlich.
Ja, vielen Dank, Johannes. Du weißt, es gelingt nur mit guten Partnern, und einer davon bist ja du. Also da treffen wir uns auf der gleichen Ebene. Ja, und zu unseren Hörerinnen und Hörern sage ich Tschüss und Servus aus Graz. Ich freue mich das nächste Mal wieder auf ein Wiederhören.
erichfrischenschlager.com Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.